Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein guter, spannender und vielschichtiger Krimi, der kann einen so richtig rausbeamen aus dem Alltag. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten kann das ja der reinste Seelenbalsam sein. Wir stellen Ihnen deshalb heute die besten Kriminalromane des Jahres vor, mit Blick auf unsere Krimi-Bestenliste und den Deutschen Krimi-Preis. Menschliche Abgründe, verquere Charaktere, viel Spannung und ein bisschen Grusel, all das bieten gute Kriminalromane und damit, wie ich finde, hervorragende Ablenkung und tiefe Einblicke in das Wesen von uns Menschen. Perfekt also gerade in diesen Zeiten und Orientierung in diesem sehr breit aufgestellten Genre bietet die Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Die erscheint jeden Monat und einmal auch fürs ganze Jahr und darüber möchte ich mit zwei Mitgliedern der Jury sprechen, mit Sonja Hartl, die auch noch Jurorin des Deutschen Krimi-Preises ist und mit meinem Kollegen Kolja Mensing. Hallo.
Hallo. Hallo.
Gucken wir doch zuerst mal auf den Deutschen Krimi-Preis. Preise ist ja immer spannend. Der erste Preis in der Kategorie National, der geht an Zoe Beck und Paradise City. Ist das für Sie eine Überraschung, Sonja Hartl?
Das ist keine Überraschung für mich. Also Zoe Beck ist ja eine bekannte und erfolgreiche Autorin und vor allem kommt sie auch gleichermaßen im Buchhandel und bei der Kritik an. Und beim Deutschen Krimi-Preis entscheiden ja nicht nur Kritiker über die Preise. Und noch dazu ist Paradise City auch wirklich ein ungemein aktueller Roman. Ausgangspunkt ist, dass eine Pandemie die Bevölkerung dezimiert hat und Menschen nun ein Chip transportiert wurde, der die Gesundheitsversorgung und auch alles andere regelt. Und dann geschieht natürlich auch noch ein Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. Aber in diesem Rahmen fragt der Roman, was Menschen nun aufgeben würden für Vollbeschäftigung und für eine perfekte staatliche Versorgung. Und das zieht natürlich alle Register mit unserer Gegenwart gerade.
Klingt tatsächlich, als wäre es das Buch der Stunde. Finden Sie auch, dass das die richtige Entscheidung ist? Ist Paradise City wirklich der beste deutschsprachige Kriminalroman des Jahres, Kolja?
Na, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Mir hat eine Sache tatsächlich gerade jetzt aus der Rückschau gut gefallen. Also das Buch ist Frühjahr 2020 erschienen und Zoe Beck hat es natürlich geschrieben, bevor Corona Thema war. Also was mir gut gefallen hat, ist, dass Zoe Beck es vor Corona gelungen ist, so eine bestimmte flirrende Form von Paranoia zu beschreiben, die in diesem Jahr dann tatsächlich ja bestimmender Teil des politischen und gesellschaftlichen Diskurses rund um Covid-19 gewesen ist. Und das ist natürlich einer der ganz großen Vorzüge der Kriminalliteratur, seit sie Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Massenphänomen geworden ist, so Paranoia und diffuse zivilisatorische Ängste erzählbar zu machen. Und so kann sie eben zum Seismographen für feine, vielleicht nicht so gleich zu erkennende gesellschaftliche Veränderungen werden. Gleichzeitig aber, und das hat mir eben an Paradise City dann überhaupt nicht gefallen, zeigt dieser dystopische Thriller aber auch, dass das Pendel schnell zur anderen Seite ausschlagen kann. Paradise City ist für mich so ein Paradebeispiel für einen Krimi, der eigentlich viel lieber ein meinungsstarkes Sachbuch sein will, viel lieber eine politische Polemik sein will oder ein Feuilleton-Artikel. Und auch dieser Effekt verstärkt sich meiner Meinung nach durch die Rückschau. Also wenn man jetzt ein halbes Jahr nach dem Erscheinen nochmal in Paradise City liest, dann wirken Handlung und Charaktere unglaublich konstruiert, so als reine Hilfskonstruktionen, um ein irgendwie in der Luft liegendes Thema erzählerisch aufzurüsten. Und um es einmal zusammenzufassen, Paradise City, das ist ein Krimi, den man natürlich öffentlichkeitswirksam platzieren kann. Genau, das ist ja jetzt auch passiert, der aber meiner Meinung nach gerade mit Blick auf das Genre eher eine Sackgasse aufzeigt.
Das war der nationale Preisträger. International ist eine Autorin auf Platz 1, die ich ganz toll finde, Denise Meiner. Götter und Tiere. Was glauben Sie, warum hat es dieser Titel an die Spitze geschafft?
Frau Gerg, da sind wir natürlich total einer Meinung. Ich freue mich unglaublich darüber. Denise Meiner, das ist eine schottische Autorin, die eine meiner absoluten britischen Lieblingsautorinnen der letzten Jahre ist. Einfach weil es ihr gelungen ist, diesen guten alten und manchmal doch arg angestaubten Polizeiroman nochmal auf die Höhe der Zeit zu bringen. Götter und Tiere gehört in eine Reihe rund um die Glasgower Polizistin Alex Morrow. Und Punkt 1 ist erstmal, dass diese Alex Morrow, wenn man so will, eine ganz normale berufstätige Frau und Mutter ist mit einem kleinen Kind und einem ziemlich fordernden, leider komplett männerdominierten Beruf. Und das erzählt Denise Meiner eben erst einmal, ohne jetzt in irgendeinen feministischen Superheldin-Modus zu verfallen, sondern einfach nur anhand von einigen sparsam dosierten und ziemlich treffenden Alltagsszenen. Es ist halt ziemlich schwer, einen Kriminalfall zu lösen, wenn das Kind die ganze Zeit schreit. Und Götter und Tiere ist aber natürlich in erster Linie ein extrem spannend geschriebener Kriminalroman rund um so einen Banküberfall in Glasgow, bei dem ein scheinbar unbeteiligter Kunde am Anfang kaltblütig erschossen wird. Und allein wie Denise Meiner aus dieser zunächst völlig kryptischen Anfangsszene ganz raffiniert und mit ganz hohem Tempo einen höchst rätselhaften und extrem spannenden Kriminalfall entwickelt, das ist so gleichzeitig alte Schule und super zeitgemäße Genre-Literatur. Also für mich ist Götter und Tiere ein Roman, der so richtig aufs Beste zeigt, was Kriminalliteratur eigentlich kann, wenn sie heute die Herausforderungen und die Tradition des Genres ernst nimmt.
Und der ist auch literarisch, finde ich, ziemlich anspruchsvoll, weil man muss sich ja doch stark konzentrieren. Das ist eine sehr interessante Struktur, in der sie erzählt. Vielleicht hat sie es ja auch deshalb auch ganz oben auf die Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur fürs Jahr 2020 auf Platz 3 geschafft. Da gibt es überhaupt einige Überschneidungen. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen diesem deutschen Krimi-Preis und der Krimi-Bestenliste?
Ja, das ist zunächst einmal die Jury. Das ist in der Krimi-Bestenliste sind nur Kritikerinnen und Kritiker, und beim Krimi-Preis sind auch BuchhändlerInnen und ExpertInnen dabei. Und auch das Abstimmungsverfahren unterscheidet sich durchaus. Die Krimi-Bestenliste erscheint ja monatlich, und dadurch waren auch die Titel beschränkt, die auf die Jahresliste kommen konnten. Und es wird innerhalb der Jury auch durchaus über Krimis gesprochen und es werden Titel empfohlen und die Abstimmung ist dann noch transparent. Und beim Krimi-Preis stehen einfach alle Titel des Jahres 2020 zur Auswahl. Jeder stimmt ab und die Abstimmungsergebnisse sind dann anonymisiert und werden verkündet sozusagen. Und ich habe da mal kurz auf die Zahlen geguckt, und wenn man alle Voten sieht, einfach nur in der Masse, dann wurden beim Krimi-Preis insgesamt für 67 Titel abgestimmt, die halt Leute für den Preis in Betracht gezogen haben. Und bei der Krimi-Besten-Jahresliste waren es dann tatsächlich auch nur 31 Titel.
Und da ist ja jetzt auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur auf Platz 1 noch ein Autor, den ich ganz toll finde, nämlich der Australier Gary Disher mit Hope Hill Drive. Das ist ja ein Buch, was ganz seltsam anfängt. Man denkt am Anfang, das ist irgendwie, wann passiert denn jetzt hier eigentlich endlich mal was? Aber dann zieht es doch wahnsinnig an, nicht? Das ist schon wirklich ein toller Krimi.
Ja, Gary Disher ist halt auch so eine verlässliche Größe. Also das ist halt der australische Krimi-Autor, und er erzählt immer von der Gesellschaft und von Gemeinschaften, in denen dann Verbrechen geschehen. Und in Hope Hill Drive ist seine Hauptfigur im Grunde genommen Dorfpolizist, aber natürlich im Süden Australiens mit all den geografischen, klimatischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die das mit sich bringt. Und was Gary Disher, finde ich, ganz toll macht, ist, dass er das Böse und die Gewalt immer in Bezug auf Menschen verhandelt. Er zeigt immer, wie Verbrechen Einfluss auf eine Gemeinschaft nehmen oder eine Gesellschaft, und zeigt dadurch aber auch, dass es einfach konstitutiv ist für jede Gemeinschaft von mehreren Menschen und entscheidend ist, wie wir darauf reagieren. Und das alles macht er mit einer sehr schönen Sprache und eindrucksvollen Szenen, in denen nun dieses Leben da im Süden Australiens und ja die Nöte der Menschen dort beschrieben wird.
Und da würde ich aber ganz gerne noch kurz was ergänzen, weil das Interessante ist, das ist richtig, was Sonja Hartl gesagt hat, dass Gary Disher immer mit Blick auf die Gemeinschaft schreibt und was das Böse mit Menschen macht. Er macht in diesem Roman aber einen ganz interessanten Trick, nämlich die erste richtig große Gewalttat, die in diesem Roman stattfindet, ist ein Massaker unter Tieren. Es werden also Nutztiere auf einem Hof über Nacht abgeschlachtet, und das ist unglaublich eindrücklich beschrieben. Man riecht regelrecht das Blut und man ahnt diese Schreckenslandschaft, die sich auf diesem Hof ausbreitet. Und gleichzeitig, das ist total verrückt beim Lesen, denkt man natürlich, okay, das soll jetzt ein Krimi sein und es werden Kühe ermordet, das kann doch nicht sein. Und das ist aber unglaublich toll, wie er dadurch quasi den Schrecken vorbereitet, der im Laufe des Romans dann eben, wenn man so will, auf die menschliche Gemeinschaft übergreift. Also ich finde das unglaublich raffiniert auch.
Also eine totale Empfehlung, Gary Dishers Roman Hope Hill Drive auf Platz 1 auf der Krimi-Bestenliste, während wiederum die deutsche Krimi-Preisträgerin Zoe Beck sich auf dieser Liste gar nicht findet. Woran liegt das denn?
Vielleicht tatsächlich an dieser unmittelbaren Aktualität, weil wenn man sich die Liste anguckt, dann erkennt man viele vertraute Namen, also AutorInnen, die seit Jahren gute Kriminalromane schreiben, in bekannten Erzählmustern, sicherlich auch ein paar neue Namen, aber was das Formale angeht, ist wenig Innovation zu finden. Und es sind tatsächlich auch zwar alles politische Kriminalromane oder Kriminalromane, die natürlich einen gesellschaftspolitischen Anteil haben, aber die wirklich die ganz drängenden aktuellen Fragen verhandeln, die haben es nicht unter die ersten 10 geschafft. Und es kann nur vermuten, woran es liegt. Zum einen sind solche Listen und Preise natürlich immer Mehrheitsentscheidungen. Und vielleicht steckt dahinter auch so eine Suche nach was Beständigem, nach was Verlässlichem. Und ich meine auch zu sehen, dass es in der Krimiproduktion, in den Kriminalromanen, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, tatsächlich insgesamt weniger Mut zu Experimenten geht, gerade zu formalen Experimenten.
Also offenbar mehr Sehnsucht nach was Vertrautem und weniger politisch-gesellschaftliche Themen. Sehen Sie das ähnlich, Kolja?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich bin nicht so ganz der Meinung von Sonja Hartl. Also ich sehe auch, und das mag an Corona und diesem furchtbaren Jahr liegen, so eine Sehnsucht nach Vertrauten, das ist keine Frage. Aber für mich gibt es tatsächlich auf der Jahresbestenliste doch eine ganze Reihe von Krimis, die einen starken politischen und gesellschaftlichen Fokus haben, allerdings immer so ein bisschen um die Ecke erzählt. Also zum Beispiel im historischen Gewand oder auch mit einer gewissen Distanz. Also Rassismus kommt vor, aber eher als Konstante in der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte und eben nicht jetzt mit Bezug auf Black Lives Matter oder so. Also das zum Beispiel bei Attica Locke und Heaven My Home, ein Titel, der auf der Liste ist. Und ich finde das ja eigentlich richtig. Kriminalromane können schnell reagieren, sie können das schneller als andere Genres, schneller als die Belletristik, auch im engeren Sinne. Aber ich glaube, sie dürfen jetzt auch nicht versuchen, in Konkurrenz zur Reportage zu treten oder gar zu diesen hochbeschleunigten Diskursen, die in sozialen Netzwerken geführt werden. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, ein guter Krimi braucht eben auch ein bisschen Abstand. Und ein ganz gutes Beispiel ist da für mich die ja immer noch anhaltende MeToo-Debatte. Am Anfang war das eine Debatte, die ja selbst wie ein Stück Spannungsliteratur konsumiert werden konnte. Es gab Täter und Opfer und Ermittler, die in den Medien präsentiert wurden. Es gab Fälle, es ging um Recht und Gerechtigkeit. Es ging um die Frage, wie viel Wahrheit jede der Beteiligten eigentlich ertragen kann. Kurz, das sind eigentlich alles Bestandteile, die auch einen guten Kriminalroman ausmachen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, braucht man da eigentlich überhaupt noch MeToo-Kriminalromane? Ja, sicher, braucht man, aber sie müssen eben irgendwie mehr liefern. Sie müssen mehr sein als dieser Medienkrimi, den man geboten kriegt. Und das erste eigentlich wirklich richtig gute Beispiel war für mich in diesem Jahr Alles, was ihr gehört, von Sarah Sliger. Das steht auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Da steht eine junge Journalistin im Mittelpunkt, die in New York ihren Job bei einem größeren Medienunternehmen verliert, weil sie einen sexuellen Übergriff ihres Vorgesetzten öffentlich gemacht hat. Und die sich aber über ihre eigene Rolle in dieser Geschichte nicht so ganz im Klaren ist. Und um das für sich zu klären und auch ein bisschen vor der Öffentlichkeit zu fliehen, geht sie nach Kalifornien, um da den Nachlass einer berühmten feministischen Künstlerin zu sichten und zu ordnen und möglicherweise auch, da kommt so ein Krimi-Moment ins Spiel, die Wahrheit über den Selbstmord dieser Künstlerin herauszufinden. Gleichzeitig aber, und das ist jetzt das Spannende, wird sie auch an ihrem neuen Arbeitsplatz in die nächste potenziell gefährliche Beziehung hereingezogen und auf den ersten Blick eindeutig mit Initiative von ihrer Seite. Und für mich ist das beim Lesen ein interessanter und sehr beunruhigender Moment gewesen, weil ich gemerkt habe, und das ist der eigentliche Krimi, der in diesem Buch Alles, was zu ihr gehört, steckt. Sarah Sliger führt quasi vor, wie die MeToo-Debatte unseren Blick verändert hat und wie wir gewissermaßen geframed lesen, also wie wir beim Lesen moralische Standards an eine Protagonistin anlegen und nicht damit klarkommen, wenn sie diese Standards gar nicht erfüllt. Also die Protagonistin hier nicht einfach brav ihre Antidepressiva schluckt und sich in die Opferrolle begibt. Das fand ich toll. Das ist also quasi, es ist ein MeToo-Roman und gleichzeitig ein Roman, der MeToo gegen den Strich liest.
Sonja Hartl und Kolja Mensing, vielen Dank für dieses Gespräch. Und mehr zum Deutschen Krimipreis und der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Zimmerreisen.
In diesem Jahr musste man sich ganz schön oft was einfallen lassen, wenn wieder mal ein Vergnügen ausfiel, auf das man sich gefreut hatte. Viele Reisen, auch Lesereisen von Autoren zum Beispiel, konnten nicht angetreten werden. Aber anstatt in Trübsinn zu verfallen, haben wir uns inspirieren lassen von einem Dichter, der im 18. Jahrhundert nach einem Duell zu einem 40-tägigen Arrest verurteilt worden. Anstatt aber in die Luft zu gucken und Trübsal zu blasen, unternahm Xavier de Maistre in seinem Kämmerchen Exkursionen in die aufregendsten Ecken seines Geistes und regte viele spätere Autoren und Autorinnen an, es ihm gleich zu tun. Für uns unternahm der Schriftsteller Lutz Seiler eine Reise um sein Zimmer, zu der wir Sie gerne nochmal einladen.
Mein Zimmer um Mitternacht. Das Geräusch ist eine Art an- und abschwellendes Rauschen, stetig und leise. Es ist gleich neben mir. Offensichtlich ist die Gasheizung, die gegen 23 Uhr automatisch herunterfährt, noch einmal angesprungen. Seit Jahren gibt es Probleme mit der Heizung. Langsam löse ich mich aus meiner Starre am Tisch, um eine Hand auf den Heizkörper neben dem Tisch zu legen, wie zur Beruhigung. Der Tisch ist sehr groß und ein gutes Stück, wie man so sagt, angeblich aus dem Holz stillgelegter Schiffskutter gefertigt. Die Bewegung meiner Hand gelingt, ist aber viel zu fahrig, fast hektisch und hat zur Folge, dass das Rauschen, Meeresrauschen, jetzt ungehindert in mich eindringen kann. Ich denke, vielleicht ist es gerade das, dass wir in unserer Müdigkeit und Erschöpfung, unserer Eitelkeit und Arroganz irgendwann nicht mehr in der Lage sind, das uns zugedachte Unglück, jenes Unglück, das schon lange mit uns liebäugelt, draußen vor der Tür zu halten. Es steht da draußen noch ganz roh und nackt und zu allem bereit. Die Kette klirrt, das Unglück schnappt nach Luft und plötzlich lockert sich der Pflock. Der Anblick meines Zimmers, trauriges Erstaunen, all die schönen Dinge und wie gemütlich, denke ich, als wäre das die Stube eines anderen Menschen. Es gibt Bücher und Bilder darin. Ein größeres Bild zeigt ein junges Wildschwein auf der Flucht. Darunter hängt ein kleines Plakat. Es zeigt die Fotografie einer Schule in der französischen Provinz, vor der eine schwarze Katze vorbeihuscht. Die Katze ist unscharf. Daneben die Tuschezeichnung eines Kolibris. Im Rahmen der Kolibri-Zeichnung stecken ein Foto meines Sohnes, eine Tischkarte der Stockholmer Universität mit meinem Namen. Ich habe einen Frack getragen bei diesem Essen, das war Pflicht, und eine blau gestrichelte Straßenbahnfahrkarte aus Halle-Saale von 1987, die ich vor 2-3 Jahren als Lesezeichen wiedergefunden habe, in Dostojewskis Dämonen, Band 2, die schöne Ausgabe des Aufbauverlags mit dem silbergrauen Umschlag. Als ich Abschied denke, warum? Setzt das Bedauern ein, mit einer Heftigkeit, die mich augenblicklich zurückkatapultiert. Das ist doch mein Zimmer, meine Bilder. Und der Kolibri ist keine Zeichnung, sondern eine Grafik. Das Wildschwein, Acryl auf Packpapier, der Maler heißt Ulig. Das Plakat trägt eine Aufschrift. La douce amère, das Bittersüße. Darunter ein Zitat, das ich auswendig kenne. Als ich noch sehr klein war, fand ich, dass der Name Balzac wundervoll klang, und mit 4 oder 5 Jahren hatte ich beschlossen, dass ich 2 Kinder mit den Namen Balzac und Myxomatose haben würde. Das Zitat stammt von Odile Marcel, eine französische Erziehung. Ich möchte das laut sagen, um das Rauschen zu übertönen und zum Beweis, dass ich noch vorhanden bin und nicht auf der anderen Seite, bin aber zu müde dafür. Aus irgendeinem Urgrund taucht die alte Angst auf, unvorbereitet zu sein. Es ist nicht nur die Angst, im Ernstfall zu versagen, es ist auch etwas anderes dabei, und jetzt sehe ich es. Du hast keinen Schlafanzug? Aha, dann musst du das hier nehmen. Es handelt sich um das Hemdchen, das hinten offen steht. Es gibt nicht mehr als eine Schleife im Nacken, die sich löst. Rücken und Hinterteil sind jetzt entblößt, während das Kind mit nackten Füßen über den kalten Korridor starkt, voller Scham. Wo ist mein Schlafanzug, denke ich, und du hast ja gar keinen. Oder doch? Ich trage keine Schlafanzüge, aber einen habe ich doch aufbewahrt, insgeheim, für den Ernstfall, oder wie soll man es sagen? In ängstlicher, kaum eingestandener, beinahe peinlich empfundener Voraussicht habe ich einen Schlafanzug, als handle es sich um etwas Verbotenes. Dazu der Aberglaube, man gebe dem zukünftigen Unglück schon jetzt, in guten Zeiten, einen eigenen, festen Platz. Als wohnte das Unglück fortan und mit ihm der eigene Tod vielleicht in einem abgelegenen, niemals aufgesuchten Fach meines Kleiderschranks. Mein Schlafanzug. Er war ein Geschenk meiner Eltern, schon vor Jahren, Weihnachten oder Geburtstag, ein Schlafanzug von der Art, wie mein Vater sie trägt, beige und braun. Plötzlich muss ich an Nikolaus Lenau denken, das Gedicht mit der alten Wäscherin und ihrem toten Hemd, das am Ende sauber gebügelt im Schrank liegt. Wie hieß das nur? Ich stehe auf, um das Buch zu suchen, und bin sofort wieder zu Haus. Im Heimathafen der Gedichte.
Lutz Seiler unternahm eine Reise um sein Zimmer nach dem Vorbild von Xavier de Maistre. Und Lutz Seilers letzter Roman Stern 111 nimmt auch auf eine besondere Reise mit in die jüngere Vergangenheit und erschienen ist sein Buch beim Surkamp Verlag.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Bambi, das zarte Reh mit den großen Augen und den stachsigen Beinen, kennt dank Walt Disney eigentlich jedes Kind. Wer aber die rührende Geschichte erfunden hat, das dürfte weniger bekannt sein, beziehungsweise wenn man Felix Salten kennt, dann wiederum nur im Zusammenhang mit Bambi. Was dem Autor überhaupt nicht gerecht wird, deshalb hat man ihn in diesem Jahr im Wiener Rathaus mit einer Ausstellung gewürdigt und den dazugehörigen Begleitband, den hat Carsten Hook für uns gelesen. Der Titel des Buches heißt ja Im Schatten Bambis. Liegt denn darin schon die ganze Tragik des Autors Felix von Salten?
Naja, man kann natürlich sagen, einerseits Tragik, andererseits natürlich auch der große Erfolg. Bambi war extrem wichtig für diesen Autor. Aber natürlich ist Bambi nicht sozusagen das Label, das Gütesiegel. Salten war einer der einflussreichsten Journalisten in der KUK-Monarchie. Er ist der Autor von vielen Essays, Erzählungen, Novellen und auch eben ein Meister der Tiererzählung. Also es gab vor Bambi bereits Bücher, in denen es um Tiere ging, der Hund von Florenz, wo sich ein Mensch in einen Hund verwandelt beispielsweise, oder später Florian, das Pferd des Kaisers. Das waren ähnlich erfolgreiche Titel, die natürlich durch diesen Mega-Erfolg von Bambi und die Verfilmung ein bisschen aus dem Blick geraten sind und damit eben auch der Autor, der 1939 seine Heimat verlassen musste, ins Schweizer Exil gelangen konnte. Und dort, das war in der Tat dann sehr wichtig für ihn, von den Tantiemen von Bambi lebte. Denn 1942 wurde der Film, kam in die amerikanischen Kinos. Einige Jahre vorher hatte es die amerikanische Übersetzung von Bambi gegeben. Und dadurch war es ihm möglich, tatsächlich im Exil sein Dasein zu fristen.
Sie haben schon gesagt, der Mega-Erfolg Bambi. Was hat denn dieser Erfolg bewirkt in seinem Leben? Hat es dem einen völlig anderen Dreh gegeben? Oder was für eine Position nimmt Bambi ein im Leben von Felix von Salten?
Es nimmt die Position ein, wie ich gerade beschrieben habe, dass es sein Überleben gesichert hat. Aber künstlerisch war das jetzt gar nicht, ich sag mal so, der große Wurf. Denn Bambi erschien Anfang der 20er Jahre bereits auf Deutsch bei Ullstein. Erst in einer Zeitung als Fortsetzungsroman, dann als Buch. Und die Erstauflage blieb liegen. Also da wurden nicht so viele Exemplare verkauft. Das änderte sich dann, nachdem Salten den Verlag wechselte und dann 1926 zu Zschollnay kam, dem Verlag, der eben eigentlich seine ganzen Werke herausgebracht hat, die man auch heute eben immer noch antiquarisch bekommen kann. Also es gibt da eine Gesamtausgabe von Zschollnay, wo man auch wirklich nachlesen kann, wer dieser Autor war und was er noch geschrieben hat. Also Bambi hat sozusagen das Finanzielle etwas beflügelt, aber es ist jetzt nicht typisch für das Werk von Salten gewesen. Wie gesagt, Tiergeschichten, romantisierende Tiergeschichten auch, magische Tiergeschichten, das gab es alles, aber es gab eben auch ganz, ganz viel darüber hinaus. Eben die Theaterkritiken, die Theaterstücke, die er geschrieben hat. Ich glaube, er hat sich nicht über Bambi definiert.
Ist denn das Buch um Bambi herum aufgebaut, wenn das eben doch so eine wichtige Rolle gespielt hat? Oder wie ist das erzählt? Denn so eine klassisch durcherzählte Biografie scheint es ja nicht zu sein.
Nee, es ist ein Ausstellungskatalog, der aber als eigenes Werk tatsächlich gut lesbar ist, der aufgeteilt ist in 4 große Kapitel: Biografie, Netzwerke, Beruf und Felix Salten und die Künste. Und unter diesen 4 Kapiteln wird auf tatsächlich annähernd 500 Seiten ein Gesamtbild dieses Autors, seines Lebens und seines Werkes gegeben und seines Einflusses auf die Kunst und Kultur seiner Zeit. Und insofern ist das wirklich eine wunderbare Einführung in das Werk Felix Saltens. Es bringt uns die Person näher. Salten war bis 1933 Präsident des österreichischen PEN. Er war einer, der das junge Wien Ende des 19. Jahrhunderts nach vorne gebracht hat. Er war einer, der verstanden hat, was Schnitzler, was Hoffmannsthal, was Klimt, was diese Leute wollten in der Kunst und was sie bewegen wollten. Und er hat das publizistisch propagiert. Also er war Teil dieser auch Reformations-Modernisierungsbewegung und hat die versucht, in der Presse eben in die Bevölkerung zu tragen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Also dadurch war er sehr einflussreich. Er hat ein Theater gegründet, das ging dann leider den Bach hinab, aber seine Theaterkritiken waren ganz wichtig eben für das Entstehen einer neuen Dramatik.
Also ein ganz vielschichtiger und heute ein bisschen verkannter Autor, den man offenbar da kennenlernen kann. Und so wie Sie das jetzt erzählt haben, bietet das Buch ja auch so eine Art Ausflug in eine ziemlich aufregende Zeit.
Unbedingt. Es ist ganz toll bebildert. Da sind ganz viele Dokumente drin, Faksimiles, Fotos, Plakate. Also alles aus dieser Zeit. Es ist sehr, sehr griffig. Also man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Man erfährt viel in den Texten verschiedener Autoren eben zu den jeweiligen Themen. Und man hat einfach, man steigt ein in eine andere Zeit. Und es ist diese Zeit Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, 1945, ist Salten dann im Exil gestorben. Aber es geht natürlich auch um sein Nachleben. Es geht um zum Beispiel den Prozess um Josephine Mutzenbacher, diesen pornografischen Roman, den man ihm zugeschrieben hat. Aber in diesem Buch wird nachgewiesen, dass eigentlich es keinen Beleg gibt, dass Salten der Autor dieses Buches ist. Allerdings wird quasi als Entschädigung eine erotische, pornografische Novelle von ihm hier erstmals abgedruckt, die im Nachlass bei der Zusammenstellung der Ausstellung aufgetaucht ist. Und man sieht auch ein bisschen, dass er auch auf diesem Feld, er war ein durchaus den sinnlichen Genüssen des Lebens zugeneigter Mensch, obwohl er auch ein ganz treuer Ehemann war und ein Familienmensch. Aber diese Vielseitigkeit von Salten, die spiegelt dieser Katalog auf sehr, sehr feine Art und Weise wider.
Carsten Huck über den Materialband Im Schatten von Bambi, Felix Salten entdeckt die Wiener Moderne, Leben und Werk. Und das fast 500 Seiten starke Buch ist beim Salzburger Residenzverlag erschienen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Cecilie Hoff, ich bin Studentin, Architekturstudentin und wohne in Berlin. Ich bin 20. Ich habe vor kurzem Der Wind in den Weiden gelesen. Das ist eigentlich ein Kinderbuch und ich fand es ganz großartig. Es wurde mir schon mal vorgelesen, als ich selbst ganz klein war und seitdem stand es bei mir im Regal. Und dann dachte ich neulich, Mensch, könnte ich ja mal wieder lesen. Und es geht um Ratte und Maulwurf, die sich kennenlernen und ja auf Anhieb Freunde werden und dann zusammen die Natur erkunden und auf andere Tiere treffen, irgendwie den Fluss auf und ab paddeln, dem Dachs helfen, kleine Picknicks veranstalten und dabei irgendwie so in den Tag hinein leben. Und das ist ganz leicht geschrieben irgendwie und dieses in der Natur glücklich sein und den Tag so nehmen, wie er kommt. Und gleichzeitig auch so ein bisschen diese Geworfenheit, so dann gewittert es ganz doll und das nimmt einen natürlich mit. Und diese beiden Charaktere, die total liebevoll ausgestaltet sind und ganz liebevoll beschrieben werden, ja, es macht total gute Laune.
In Berlin liest Cecilia Hoff Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham. Unter anderem gibt es das Buch in der Reihe Klassiker der Kinderliteratur, die der Bassermann Verlag herausgibt. Übersetzt hat es Sibyl Gräfin Schönfeld. Unser Hörbuch passt heute eigentlich ganz gut zum Anfang der Sendung. Da haben wir Ihnen ja die besten Krimis des Jahres vorgestellt. Und einer davon war Aufzeichnungen eines Serienmörders von Kim Yoon-ha, ein Bestseller aus Südkorea und Platz 1 auf unserer Krimi-Bestenliste im April, Mai dieses Jahres. Der ungewöhnliche Krimi um einen dementen Serienmörder ist jetzt als Hörbuch erschienen und sehr gelungen. Das findet Georg Gruber.
Der Mensch ist ein Häftling. Eingekerkert in einem Gefängnis namens Zeit. Ein demenzkranker Mensch ist ein Häftling, eingekerkert in einem Gefängnis, das immer schneller, immer kleiner wird, bis man keine Luft mehr bekommt.
Byung-soo Kim ist 70 Jahre alt und ein Serienmörder mit der Diagnose Demenz. Er hat Angst, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren und kämpft mit allen Mitteln gegen das Vergessen.
Ich habe mir ein Diktiergerät gekauft, das man zum Sprachenlernen verwendet, einen Voice-Recorder. Ich trage ihn wie eine Kette um den Hals. Bevor ich etwas tue, spreche ich ins Gerät, selbst bei den einfachsten Sachen. Dann erledige ich, was ich erledigen will. Wenn ich mittendrin nicht weiter weiß, drücke ich die Wiedergabetaste und höre ab, was ich eben aufgenommen habe. Dann versuche ich es erneut.
Und er macht Aufzeichnungen und Notizen. Getötet hat er zum ersten Mal als Jugendlicher mit 16 Jahren. Sein erstes Opfer war sein prügelnder Vater, den er mit einem Kopfkissen erstickt.
Meine anderen Morde waren nur Refrains des ersten. Jedes Mal, wenn ich wieder Blut an den Händen hatte, lag der Schatten meines ersten Mordes auf mir. Am Ende meines Lebens aber werde ich alle meine Untaten vergessen haben. Ich werde jemand sein, der sich nicht zu vergeben hat, nicht einmal vergeben könnte. Der hinkende Ödipus erlangt im Alter Erleuchtung und wird zu einem weisen Menschen. Ich dagegen werde zum Kind, zu einem Gespenst, das niemand zur Verantwortung ziehen kann.
Diese Hörbuchproduktion setzt allein auf den Erzähler ohne Musikeinspielungen oder andere akustische Elemente. Und das vollkommen zu Recht, denn mehr als die Stimme des Schauspielers Martin Pfeifel braucht es hier auch gar nicht. Er spricht diesen alten Mann, seine leise Verzweiflung und sein Ringen, bei klarem Verstand zu bleiben, so überzeugend, dass man fast Mitleid mit dem Serienmörder bekommt. Obwohl er keinerlei Reue zeigt über seine Taten.
Ich führte meinen eigenen Krieg gegen diese Welt. Ich tötete, floh und versteckte mich. Dann tötete ich wieder, floh und versteckte mich. Damals gab es weder DNA-Tests noch Überwachungskameras. Nicht einmal das Wort Serienmord war geläufig. Mehrere Dutzend zwielichtig erscheinende Personen und Geisteskranke wurden als Tatverdächtige verhaftet und von der Polizei gefoltert. Einige gestanden sogar.
Mit dem Töten hat er eigentlich schon vor Jahrzehnten aufgehört. Er lebt ganz unscheinbar als gedichteschreibender Tierarzt in einem Dorf. Nur seine Adoptivtochter Annie liegt ihm wirklich am Herzen. Um sie vor einem Frauenmörder zu schützen, der in der Gegend sein Unwesen treibt, plant er einen letzten Mord. Und droht darüber, vollkommen den Verstand zu verlieren, weil ihm immer mehr der Zugriff auf sein Leben entgleitet. Im Laufe dieser mehr als dreistündigen Erzählung wird immer unklarer, was wirklich passiert ist und was die Fantasien eines verwirrten Demenzkranken sind.
Im Fernsehen bringt man auch etwas über Annie. Der Tod von Annie Kim, die sich stets so fürsorglich um alte, demente Menschen kümmerte, hat ihre Kolleginnen und Kollegen zutiefst erschüttert. Was ist mit all den Gesprächen, die ich mit Annie geführt habe? Habe ich das etwa alles erfunden? Ausgeschlossen. Fantasie kann nie so lebendig sein wie die Realität.
Bis zum Schluss und darüber hinaus lässt einen dieses Hörbuch nicht los. Natürlich, weil der Text an sich stark ist, aber auch, weil hier beides passt. die Vorlage und die souveräne Interpretation durch den Schauspieler Martin Pfeifel.
Georg Gruber über Martin Pfeifels Lesung des Kriminalromans Aufzeichnungen eines Serienmörders von Kim Jung-ha. Erschienen sind die drei CDs beim Divan Hörbuchverlag.